Herr Gerhard liest uns jetzt den Text. Bitte schön.
Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts mangeln habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denkt nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ist er doch ein wackelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. Und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen dahinschwinden. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben.
Dankeschön, Gerhard, für diesen Text. Die meisten ahnen, warum ich diesen Text gewählt habe. Wir haben am Dienstag darüber gesprochen. Dieses ist unser Thema gewesen, nicht wahr? Wir haben an Josef gedacht, diesen jungen Mann in der Blüte seiner Jahre, wie er vom Lieblingssohn seines Vaters eine Karriere ganz in die andere Richtung gemacht hat, nämlich steil bergab. Und er landete schließlich im Gefängnis, und das Besondere, was wir in diesem Textzusammenhang immer gelesen haben und so ein bisschen ungläubig auch den Kopf mitunter geschüttelt haben vielleicht, wir lesen, der Herr war mit ihm in allem, was er tat. Nun, ich habe das zu Hause noch einmal so ein bisschen reflektiert und ich dachte mir, ja, okay, wenn wir diese Geschichte da so lesen, Gott gibt ihm Erfolg, da kann man meinen, ja, der Herr ist wirklich mit ihm. Aber was wir nicht so sauber nachfühlen können, weil es da nicht in jeder Zeile steht, ist, er ist im Gefängnis. Und zwar völlig unschuldig. Und dann zu lesen, der Herr war mit ihm. Wie kam er ins Gefängnis? Er kam ins Gefängnis, weil ihn die Frau seines Chefs verführen wollte. Und er hat abgelehnt. Obwohl er in der Blüte seiner Jahre war und mancher gesagt hätte, wäre er darauf eingegangen, naja, ein hübscher junger Mann. Wer will es ihm übel nehmen? Er hat abgelehnt. Und wer die Geschichte vom Ende her aufrollt und kennt, der weiß, Gott hat ihn reich gesegnet. Er hatte seinen Plan mit ihm und darum musste er mitunter recht tiefe Wege gehen. Wir sprechen von Versuchungen, wir sprechen von Anfechtungen und ein bisschen absurd ist, wenn wir hier bei Jakobus gehört haben, Gerhard hat es deutlich vorgelesen, haltet es für eine Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet. Anfechtung, so ein altes Wort, wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, aber Schwierigkeiten geistlicher Art. Damit ist nicht gemeint, wenn eure Aktien an der Börse auf Talfahrt gehen. Das sind Schwierigkeiten anderer Art. Aber geistliche Schwierigkeiten ist, wenn man auf einmal vielleicht den Eindruck hat, ich höre die Stimme Gottes nicht mehr. Auf einmal gehen eine Menge Dinge schief und mein Vertrauen zu Gott wird untergraben. Versuchungen, sagen wir dazu. Ich möchte eines ganz klar machen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass es für einen Nachfolger Jesu ein Leben ohne Anfechtungen gibt. Das ist eine blanke Illusion. Gottes Wort macht klar, solche Probleme, sie gehören dazu. Und wir wollen heute verstehen, warum sie dazu gehören. Wir sind in der Passionszeit. Bald wird hier in Spanien die Semana Santa beginnen. In Spanien feiert man Ostern eigentlich viel intensiver, als wir das von Deutschland her kennen. Wir haben zwar diesen sogenannten zweiten Ostertag, aber Tatsache ist, die wenigsten wissen damit recht, was anzufangen. Schön ist nur, dass man nicht arbeiten muss, nicht wahr? Genauso wie beim zweiten Weihnachtstag. Hier in Spanien feiert man eine ganze Woche. Und wer Zeit hat und Muße hat, diese Semana Santa, die mit dem Palmsonntag beginnt, so mitzugehen, wie das angeboten wird, der wird sich vielleicht an dem einen oder anderen der Prozessionen stören. Aber er wird bei vielen auch den Ernst im Gesicht sehen, die diese Prozessionen mitgehen, im vollen Bewusstsein dessen, was sie da feiern. Diese Semana Santa, diese heilige Woche, da wird es dann diesen Tag gehen, wo Jesus zu seinen Jüngern sagen wird, zu einigen von ihnen, kommt doch ein paar Schritte mit mir zum Gebet. Und sie kommen mit ihm und er lässt einen Teil sitzen und geht dann mit dem ganz engen Kreis noch ein bisschen weiter und lässt sie dann auch dort und geht selbst einige Schritte allein zum Gebet und kommt wieder und merkt, die Gebetsunterstützung, die er in dieser schweren Zeit der Versuchung, der Anfechtung so dringend brauchte und erwartet hat von seinen Jüngern, sie war nicht da, denn seine Jünger schliefen. Anfechtungen. Hier haben die Jünger Jesu sie mal ganz hautnah erlebt. Heute Morgen gab es im Bibel-TV, das ist der einzige Sender, für den ich gerne Werbung mache, einen Gottesdienst, da hat mein Cousin die Predigt gehalten, Köln-Ostheim. Ganz gemein war, der eine Kameramann, der hatte offenbar besonders Spaß, eine ältere Dame ganz nah heranzuholen. Die hat nämlich extrem tief meditiert während des Gottesdienstes. Die Augen waren geschlossen, die Atmung ging gleichmäßig. Und ihr ahnt, was war. Ja? Manche sagen ja, der Kirchenschlaf ist einer der gesündesten überhaupt. Fakt ist, hier ist diese Dame der Anfechtung erlegen. Definitiv. Ja? Glaube nicht, dass sie so lange gefeiert hat und erst in den frühen Morgenstunden nach Hause kam. Wir merken, dass wir Anfechtungen erleben und sie regelrecht zum normalen Alltag gehören. Und die erleben wir nicht alle gleich. Auch wenn es der Normalzustand eines Christenmenschen ist, erleben wir sie ganz individuell. Martin Luther bemerkte dazu einmal, wo der Teufel sieht, dass du am schwächsten bist, wohin du am meisten geneigt bist, zu Hochmut, zu Geiz, zu Unkeuschheit, da tastet er dich am meisten an. Er kitzelt dich am meisten, wo du kitzelig bist und greift dich an, wo du weich bist. Darum sollen wir gerüstet und wacker sein, dass wir seine Schalkheit kennenlernen und vor ihm uns hüten. Das mag ich so am guten alten Luther, dessen Jubiläum wir bald feiern werden im Lutherjahr. Er hatte so eine Sprache, die damals den Leuten ganz klar machte, worum es geht. Darf ich dich fragen, lieber Gottesdienstbesucher, liebe Schwester, lieber Bruder, wo bist du kitzelig? Und ihr versteht mich richtig. Ja? Ich meine es ganz im lutherischen Sinne. Wo sind die Stellen, wo wir in besonderer Weise angefochten werden können? Luther kannte sie bei sich ganz genau. Und ich kenne sie bei mir ganz genau. Und ich bin überzeugt, jeder von euch kennt sie nicht bei seinem Nachbarn, wohl aber bei sich selbst. Oder gibt es auch hier in Spanien so ganz viele? Ist es das Streben nach Besitz? Ist es womöglich der verkappte Geiz, der nicht loslassen kann? Oder die geheime Suche nach Bestätigung und Anerkennung? Oder ist es die lockere Zunge und die Seuche der negativen und meist abschätzigen Worte? Oder ist es der Gedanke an Erleichterung durch irgendein Suchtmittel? Oder sind es einfach Lebensumstände, die uns so schwer belasten? Krankheit und Leid, Unfälle, Verletzungen, Enttäuschungen durch andere Menschen oder womöglich sogar die Überforderung einer viel zu großen Arbeitslast. Das alles können Anfechtungen sein. Und zahlreich sind die Angriffsflächen, die in unserem eigenen Leben vorhanden sind. Jakobus schreibt: Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Ich möchte das heute einmal so darstellen. Stellt euch eine Münze vor. Sie hat eine Vorderseite und eine Rückseite. Und ich weiß nie ganz genau, welches ist die Vorderseite, welches ist die Rückseite. Aber unser Sprichwort, der sagt, jede Münze, sie hat zwei Seiten. Und so ist es auch bei Anfechtungen. Da gibt es die Oberseite und die Unterseite. Und die Versuchungsgeschichte Jesu am Anfang der Evangelien macht es ganz deutlich. Da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Die Oberseite der Anfechtung ist, dass der Geist Gottes will, dass der Glaube zu Jesus gestärkt wird. Für Jesus kam diese Prüfungszeit. In der Versuchungsgeschichte im Matthäus-Evangelium, dem 4. Kapitel. Der Glaube Jesu, er sollte sich in einer Reihe von, möchte man sagen, Praxistests als echt und als stark und als siegreich erweisen. Aber die andere Seite der Versuchung ist die Anfechtung, dass der Teufel, der als Prüfer auftritt, eine ganz klare Absicht verfolgt, nämlich, dass man diese Prüfung nicht besteht. Ich weiß nicht, ob ihr euch an eure Schule oder Studienzeit oder Ausbildungszeit noch erinnert. Ich erinnere mich gut an die eine oder andere Prüfungssituation aus meinem Leben. Manchmal hatte ich den Eindruck, der Prüfer, er legte es darauf an, dass wir möglichst schlecht abschneiden oder gar durchfallen. Und dann gab es andere Prüfer, bei denen merkte ich, wie er mir so halb die Worte in den Mund legte, damit ich bei der mündlichen Prüfung gut abschnitt. Es gibt solche und solche, nicht wahr? Und genau das ist das Wesen von Versuchung. Wenn Gott uns in so eine schwierige Situation führt und zulässt, dass wir versucht werden, dann ist seine Intention immer die, dass wir bestehen und am Ende unser Glaube stärker ist als vorher. Wisst ihr, ihr kennt diese Dinge im praktischen Bereich ja alle. Da habt ihr ein Gerät, und dieses Gerät funktioniert einwandfrei. Und plötzlich hat das Gerät eine Macke. Und es macht nicht das, was es eigentlich tun sollte. Und wenn man dann rauskriegt, woran es liegt, dann hat diese Versuchung ein positives Ende. Man hat nämlich dazu gelernt, was man tun muss, wie man das Gerät schnell und einfach repariert. Und das Gerät funktioniert wieder. Ich will sagen, die Situation ist stabiler als vorher. Das will Gott. Er will uns aufzeigen durch solche Prüfungssituationen. Und darum sagt Jakobus, es ist eine Freude für euch, wenn ihr geprüft werdet. Weil Gott will, dass du am Ende stärker bist als vorher. Im Moment husten hier ganz viele unter uns. Ich hoffe, es überkommt mich nicht auch. Dieser Grippevirus, er ist noch nicht so ganz ausgestanden hier in der Costa Blanca. Jemand sagte mir, so eine Grippe, die braucht seine Zeit. Aber wenn du über den Berg bist, dann hast du mehr Abwehrkräfte als vorher. Dann bist du stärker diesbezüglich als vorher. Verstehen wir? Da müssen wir durch. Und darum heißt es bei Jakobus, dass es ein Ziel hat, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Und so ist jede Anfechtung so etwas wie ein Praxistest. Sie dient der Bewährung. Sie gleicht einer Prüfung in der Ausbildung oder in der Schule oder dem Wettkampf im Sport. Anfechtungen sind ein Belastungstest. Erst wenn etwas eine Belastung erlebt hat und überstanden hat, dann weiß man, ob es auch hält. Stellt euch eine Brücke vor. Man sagte mir, damals in meiner Ausbildung werden diesen Bereich der Brücke nur so am Rande tangiert. Man sagte mir, wenn eine Brücke gebaut wurde, dann wurde natürlich vorher die Statik berechnet. Aber wenn sie fertig ist, dann wird man sie einem Belastungstest unterziehen. Und erst, wenn sie eine mehrfache Belastung dessen, wofür sie ausgelegt ist, ausgehalten hat, wird man sie dem öffentlichen Verkehr freigeben. Belastung, das sind Anfechtungen. Dieser junge Josef dort in Ägypten, im Gefängnis landete er, weil er dieser Belastung, weil er die ausgehalten hat. Und wir werden merken, dieser Belastungstest für ihn war im Grunde eine Vorbereitung für den schweren Job, den er später machen sollte. Gott gibt dir genau die Anfechtungen, die für deinen geistlichen Werdegang wichtig sind. Der andere, der heute neben dir links oder rechts sitzt, der wird vielleicht auf ganz anderen Gebieten geprüft werden als du. Ich möchte mit drei Tipps für den Umgang, die ich aus diesem Abschnitt ziehe, auch zum Abendmahl überleiten. Abendmahl, es entstand, eben als Jesus mit seinen Jüngern dort vor dieser ganz großen Prüfung für ihn noch einmal zusammensaß, wohl wissend, was ihn erwarten würde. Und als er seinen Jüngern, seinen Freunden auch, den Becher reichte und sagte, das ist mein Blut, das für euch vergossen werden wird, hat das damals überhaupt keiner verstanden. Wenn wir heute den Becher durch die Reihen reichen, dann wissen wir, dieses Kreuz hinter dem Altar, er spricht davon, dass er für uns gestorben ist. Er spricht davon, dass dieses Blut, das vergossen wurde, und dass dieses Brot, das den Leib symbolisiert, für uns gebrochen. Christus hat diese Versuchung, diese Belastung ausgehalten. Und in dieser schweren Stunde, wo es schlimmer kaum ging und er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Danach war er über dem Berg. Danach wusste er, dass er den Sieg errungen hat. Er wusste es auch vorher, dass sein Gott, sein Vater im Himmel, ihn nicht allein lassen wird. Belastungen, hier dürfen wir von unserem Herrn lernen. Belastungen wollen unseren Glauben stärken. Und unsere Beziehung zum Vater, sie soll intensiver werden. Darum der erste Tipp, bleib im Vertrauen. Gerhard hat gelesen, bitte im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Bleib im Vertrauen. Wer an Gottes Möglichkeiten zweifelt, der kann keinen Widerstand leisten. Er ist ausschließlich auf seine eigenen Möglichkeiten beschränkt und ihm fehlt der rechte Durchblick, der richtige Standpunkt und damit auch die richtige Kraft, um zu widerstehen. Jakobus, er verwendet hier das Bild von den Wellen des Meeres. Ich weiß, viele von uns, die sind hier an der Costa Blanca, genau deswegen, weil dieses Meer so eine unglaubliche Anziehungskraft hat und ständig anders aussieht, sich ständig verändert. Er verwendet das Bild von den Wellen, die von Wind und Strömungen hin und her bewegt werden. Um in den Anfechtungen des Lebens bestehen zu können, lieber Gottesdienstbesucher, brauchen wir eine aktive und eine fortwährende Glaubens- und Gebetsbeziehung zu unserem Herrn. Aber wenn du an Gott und seinen Möglichkeiten zweifelst, dann wirst du das nicht durchstehen. Du musst Kontakt aufnehmen mit deinem Herrn. So haben es die Jünger am See Genezareth gemacht, als sie in ihrem Boot von den Wellen des Meeres hin und her, des Sees hin und her geschleudert wurden. Sie haben Kontakt zu ihm gesucht. Sie haben ihn aufgeweckt. Herr, hilf uns. Ein zweiter Tipp. Achte auf deine Stellung vor Gott. Nach Jakobus klingt das so: Ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Ja, diese Verse, die muss man sich ein bisschen auf den Lippen zergehen lassen. Was denn? Ein Bruder, der niedrig ist, der rühme sich seiner Höhe? Wie denn das? Und einer, der reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit? Was will Jakobus hier klar machen? Er will klar machen, es kommt überhaupt nicht auf Bildung an. Es kommt überhaupt nicht auf Reichtum an. Sondern es kommt darauf an, dass du dir deiner Stellung vor Gott bewusst bist. Alles im Leben, es kann zur Anfechtung werden. Armut und Verachtung, genauso wie Reichtum und Anerkennung. Der, der sich arm und verachtet vorkommt, der steht in der Gefahr, neidisch auf andere zu werden und zweifelt womöglich an Gottes Liebe. Warum bin ich nicht wohlhabend? Und der Reiche andererseits, er lebt in der Gefahr, selbstsicher zu werden. Und zwar dahingehend, dass er glaubt, er werde von Gott bevorzugt und es könnte ihm nichts passieren. Beide sollten sich in ihrer Stellung bewusst werden, die sie in der Beziehung zu Christus haben. Ein dritter Tipp: Halte an Gottes Güte fest. So sagt Jakobus, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, vom Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Lieber Gottesdienstbesucher, wenn du angefochten bist, dann bist du in ganz großer Gefahr, dass dein Gottesbild verrutscht. Deine Vorstellung von deinem Leben war vielleicht ganz anders und auf einmal kommt es so, wie du es nie erwartet hast. So hast du es dir nicht vorgestellt. Vielleicht hast du dir eine Familie gewünscht und bist ohne Kinder geblieben. Oder du hast dir eine Familie gewünscht, hast eine bekommen, aber die Kinder? Nun unterstellst du Gott, dass es vielleicht nicht gut mit dir meint. Nun unterstellst du Gott, dass er dir vielleicht Steine statt Brot gibt und eine Schlange statt eines Fisches. Und du merkst, wie wichtig es ist, zu glauben und festzuhalten, dass du alles aus Gottes liebender Hand entgegennehmen kannst. Ich kann in der Anfechtung nicht bestehen, wenn ich anfange, an der Güte Gottes zu zweifeln. Dietrich Bonhoeffer, er widersetzt sich in seinen tiefen Anfechtungen diesen Gedanken ganz radikal und er betet in diesem Lied: Und reichst du uns den schweren Kelch, den bitteren des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Anfechtungen, lieber Gottesdienstbesucher, Anfechtungen sind normal im Leben eines Christen. Auch Christus hat sie nicht abgelehnt und abgewehrt, sondern er hat sie ausgehalten. Er ist widerstanden und stärker gewesen. Darum ermahnt Jakobus, freut euch. Wenn Gott dir Anfechtungen schickt, dann hast du die Chance, an deinem geistlichen Leben in besonderer Weise zu feilen, zu polieren und Veränderung zu erleben. Oh, ich weiß, wir können klug reden, wenn es uns gut geht. Ich würde diese Predigt vielleicht nicht halten, wenn es mir gerade super schlecht gehen würde und ich total am Ende wäre. Ich bekäme es vielleicht nicht über die Lippen. Ich weiß von Situationen in meinem Leben, wo ich genau diese Worte gebraucht hätte. Und ich bin froh, dass es Menschen gab, die es mir so oder ähnlich ermutigend gesagt haben. Darum brauchen wir einander. Und wenn wir gleich gemeinsam an den Tisch des Herrn treten werden, dann wird dieses Abendmahl eben auch diesen Aspekt betonen. Es ist gut, dass wir einander haben. Es ist gut, dass wir Brüder und Schwestern haben, die uns da, wo wir schwach sind, tragen können. Denn Anfechtungen, und ich werde nicht müde, das zu betonen, sind der Normalzustand in unserem Leben als Christen. Aber zum Glück nicht bei allen gleichzeitig, sondern wenn du merkst, dass dein Bruder und deine Schwester gerade ganz tief unten durch müssen und angefochten sind, dann kannst du deine Hände im Gebet zu unserem Herrn heben und sagen, Herr, ich möchte für sie einstehen. Ich möchte mittragen, im Wahnsinne des Wortes mittragen. Und so endet dieser Abschnitt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieben. Nein, Anfechtungen bleiben uns nicht erspart. Diese Art von Schwierigkeiten werden uns begleiten bis ans Ende. Und ich habe es erlebt, dass gerade noch auf dem Sterbebett nochmal so ein ganz besonderer Angriff kommt. Da, wo Menschen schwach sind und nicht mehr im Vollbesitz ihrer Kräfte. Hier ist Gemeinde wichtig, dass wir beten für unsere Kranken, dass wir beten für die, die alt geworden sind, die schwach geworden sind. Das Ziel der Anfechtung, das ist, dass wir stärker sind, dass wir die Krone des Lebens erhalten. Und so lesen wir von unserem Herrn, der auch verstanden ist, dass er bei seinem Vater zu Rechten sitzt. Er ist das Lamm, das würdig ist, zu nehmen. Anbetung, Ruhm und Ehre. Glücklich ist jeder, der Anfechtung erduldet. Möge Gott Gnade geben, dass wir diese Sicht haben. Diejenigen, die gerade diesen Weg gehen, die möchte ich ermutigen, halte aus. Diejenigen, die wissen, wer diesen Weg der Anfechtung gerade geht, werd nicht müde, für ihn zu beten. Und du, der du gerade von beidem verschont bist, vergiss nicht, auch dich wird der Herr prüfen. Das ist der Normalzustand. Und du hast die Chance, bewährt zu werden. Du hast die Chance, stärker hervorzugehen als vorher. Denn wenn Gott solche Anfechtungen zulässt, dann nur, damit sie ein positives Ende haben. Amen. 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 Lass uns stehen zum Gebet. Lass uns Zeit nehmen für einen Moment der Stille. Ich werde ein Gebet sprechen, für Brot und Wein danken. Und dann wollen wir miteinander beten, so wie der Herr es uns gelehrt hat. Allmächtiger Gott, du siehst unser Herz. Du siehst in jedes Einzelne. So verschieden, wie wir sind, so kennst du uns. Du weißt, wo unsere schwachen Stellen sind, da, wo wir kitzelig sind, da, wo wir immer wieder ringen, mitunter fallen. Herr, du willst Kraft geben und Gnade. Und du willst, dass wir stärker hervorgehen. Herr, dazu brauchen wir einander. Dazu hast du den Weg frei gemacht zu Gott, dem Vater, dass wir einander stützen dürfen. In unserem Gebet und in unserer Fürbitte. Herr, ich möchte danken für Brot und Wein, den du uns gibst als Zeichen deiner Liebe. Wo du sagst, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, die auf ihn trauen. Herr, wir wollen das annehmen im Bewusstsein, dass du dein Leib gegeben und dein Blut vergossen hast für uns, damit wir frei sind, damit wir Vater zu dir sagen dürfen, dem Vater im Himmel. Und so lass uns nun beten, so wie der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Bitte nehmt noch einen Augenblick Platz. Jesus Christus spricht: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem will ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Liebe Gemeinde, bei der Feier des Abendmahls freuen wir uns an der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er ist von den Toten auferstanden und herrscht und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er ist gegenwärtig heute hier durch seinen Heiligen Geist, der uns mit ihm und untereinander verbindet. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben. Ich möchte, wie ich es immer tue, vor der Mahlfeier die Verse aus dem ersten Korintherbrief lesen. Die Verse, die so tiefe Bedeutung haben bis heute, bis in unsere Tage. Wir merken damals wie heute, dass Abendmahl für viele so selbstverständlich geworden ist. So ein Muss, so ein ganz selbstverständlicher Teil der Gottesdienstliturgie. Und doch werden wir in diesen Versen hören, dass Abendmahl missbraucht werden kann. Das Abendmahl und die Teilnahme an demselben, dass man sich dazu vorbereiten soll und prüfen. Hören wir auf Gottes Wort aus dem 1. Korintherbrief, dem 11. Kapitel, ab Vers 23. Der Apostel Paulus schreibt: Ich habe es von dem Herrn empfangen, dass ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, da nahm er das Brot, dankte und brach es in Stücke und sprach: Nehmet, esset, es ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Und solches tut zu meinem Gedächtnis. Und genauso nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl und sprach: Dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut. Und solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr des Herrn Tod, bis dass er kommt. Welcher nun unwürdig von diesem Brot isst oder von dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig an dem Leib und Blut des Herrn. Und darum prüfe jeder Mensch sich selbst, und also esse und trinke er von diesem Kelch und esse von dem Brot. Denn welcher unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selber zu Gericht damit, dass er nicht unterscheide den Leib des Herrn. Lieber Gottesdienstbesucher, wer ist würdig, an dieser Mahlfeier teilzunehmen? Ich sage es jedes Mal und werde nicht müde, das zu betonen. Eigentlich doch der, der in der rechten Stellung zu Gott steht. Um mit Jakobus zu sprechen, es geht nicht um reich oder arm, um klug oder weniger klug. Es geht eigentlich nur um eins. Es geht doch nur darum, bist du ein Kind Gottes? Konntest du vorhin im gemeinsamen Gebet aus der Tiefe deines Herzens und mit voller Berechtigung mein Vater im Himmel sagen? Denn nur darauf kommt es an. Nur um dieses Kind-Vater-Verhältnis kommt es an, um nichts anderes. wenn du sein Kind bist, wenn deine Beziehung zu Gott eine echte ist, nicht nur auf dem Papier irgendeiner Kirchenliste, sondern eine echte Beziehung ist, dann bist du würdig. Wenn du dir dessen bewusst bist, dass mit dem Bissen Brot, den du nimmst, und mit dem Schluck Wein, oder wenn jemand keinen Wein möchte, der möge doch den Brüdern ein Zeichen machen, wir haben ja auch einen Kelch alkoholfrei. Aber wenn du dir bei dem Trinken dessen bewusst bist, ich verkündige den Tod und die Auferstehung des Herrn, wenn du das kannst und das willst, dann bist du eingeladen zu dieser Mahlfeier. Und so möchte ich diejenigen bitten, die bei dieser Mahlfeier teilnehmen werden und möchten, dass sie dazu aufstehen. Jesus, er nahm das Brot in die Hand und gab es weiter mit dem Brot, mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist.